Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Es ist soweit. Die Fußball-Bundesliga startet in ihre 57. Spielzeit und damit starten auch wir hier bei meinsportpodcast.de in eine neue Saison vom Bully Special. Und ja, wir haben einiges geändert, so viel kann ich schon mal verraten. Und die Urgesteine unter euch, die werden wahrscheinlich hören, es hat sich zumindest schon mal die Stimme geändert. Ich würde sagen, er ist wieder da. Mein Name ist Robert Vogel, einige von euch kennen mich noch. Es ist ein paar Jahre her, aber jetzt bin ich wieder da hier im Bully Special. Aber es hat sich nicht nur die Stimme geändert, sondern auch unser Format. Wir werden nämlich mit dem Start der neuen Saison jede Woche nur noch einen Experten zu Gast haben. Dafür hochkarätige Experten, so viel kann ich schon mal versprechen. Und dann natürlich jeweils für den Spieltag, wie gewohnt, Partie für Partie besprechen. Und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich erstmal bedanken bei Kevin Scheuren, der hier die letzten Jahre wirklich grandiose Arbeit geleistet hat, zu jedem Spieltag 18 Gäste koordiniert und mit denen dann das Bully Special aufgezeichnet. Wir haben es uns jetzt ein bisschen einfacher gemacht. Trotzdem natürlich nochmal Danke an Kevin. Und jetzt zurück zum Thema, denn ja, Bully Special, neue Saison, neues Format. Wen sollte man sich denn einladen zu so einer Premierensendung, wenn nicht den wahrscheinlich bekanntesten Bundesliga-Podcast-Host, den wir hier in Deutschland haben? Wir können es ja gleich nochmal kurz diskutieren. Bei mir ist Max Ost vom Rasenfunk. Hallo Max, schön, dass du hier bist.
Ja, servus, danke für die Einladung. Danke für die Vorschusslorbeeren.
Ist es denn nicht so? Wie ist so deine Wahrnehmung?
Weiß ich nicht. Ich glaube, innerhalb einer Filterblase ziemlich bekannt, außerhalb derer keine Sau.
Okay, also.
Also außerhalb derer bin ich der FC Augsburg International, keine Sau.
Sehr gut. Also für alle, die dich dann vielleicht noch nicht kennen, zum einen, was ist der Rasenfunk? Wer ist Max Ost und wo kann man ihn hören?
Ja, also der Rasenfunk ist ein Fußball-Podcast, den eben ich mache, Max, zusammen mit Frank Helmschrott, dem @helmi auf Twitter. Und wir machen sowohl wöchentliche Sendungen zum Bundesliga-Spieltag, also sprich, ihr macht die Vorschau, wir machen dann den Rückblick, als auch zeitlose Themen und auch Sendungen zu internationalen Ligen. Und wir versuchen so ein bisschen analytischer und detailreicher auf den Fußball zu blicken. Und vor allem, so wie ihr das ja auch macht, wir sind da Brüder im Geiste, wir legen halt den Schwerpunkt auf alle Vereine. Also es wird nicht nur über Bayern gesprochen und nicht nur über Dortmund, sondern es geht eben halt auch mal über den FC Augsburg oder den FC Paderborn. Bei uns kriegt man halt dann alle Informationen. Ergänzt sich ganz gut, glaube ich, das, was ihr macht und was wir machen.
Das denke ich auch. Deshalb gleich mal der Aufruf noch, Bundesliga-Vorschau, Bully-Special, die Analyse dann nach dem Spieltag gern beim Rasenfunk, wenn unsere Hörer das nicht sowieso schon tun. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los hier mit unserem neuen Bully-Special, jeden Spieltag also mit einem anderen Experten, und ich möchte einfach mal mit einem ganz großen Zitat anfangen, wenn ihr wüsstet, was wir alles schon sicher haben. Ja, heute ist Max Ost vom Rasenfunk ganz sicher. Wir starten direkt in die Eröffnungspartie der neuen Saison am Freitag. Bayern München gegen Hertha BSC. Und ja, du hast schon gelacht, Max. Läuft es dir noch kalt den Rücken runter, wenn man jetzt so in die Saison startet und du das Zitat von Uli Hoeneß hörst?
Naja, was heißt kalt den Rücken runter? Das würde ja bedeuten, dass ich mich da zu 110% mit identifiziere, wie das Schicksal des FC Bayern ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es der Liga ganz gut täte, wenn das jetzt nicht unbedingt die 9. Meisterschaft in Folge werden muss für den FC Bayern. Es hat halt eine gewisse Eigenkomik, aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass jemand von den Oberen beim FC Bayern ein Zitat rausgelassen hat, was man auch noch Monate später hört, einfach nur, weil es in der Rückschau dann doch einen gewissen Witz hat.
Ja, also Komik kann man auf jeden Fall in München, so viel steht fest. Ja. Schauen wir doch mal so ein bisschen auf die Personalien, die es dann jetzt geworden sind, die es zumindest bis jetzt sind. Zum einen war Leroy Sané ja immer ein ganz großer Name. Er ist es nicht. Er hat sich jetzt verletzt. Wäre er es überhaupt geworden? Wird das vielleicht noch? Keine Ahnung.
Ach, du, schwierig einzuschätzen von außen. Es gibt ja inzwischen schon die These, die die Süddeutsche Zeitung vertreten hat, dass diese 150 Millionen Euro, die als Preisschild von Seiten von Manchester City auf Leroy Sané gepappt worden sein sollen, dass das eher so der Hinweis war, bitte rufen Sie uns nie wieder an und bitte kaufen Sie woanders ein, gehen Sie weiter, es gibt hier keinen Spieler zu kaufen, und die Bayern das aber wohl falsch verstanden hätten. Ob dem jetzt so ist, wie der Spieler selbst das sieht, wie es sein Umfeld sieht, keine Ahnung. Ehrlich gesagt gehöre ich auch zu der Fraktion, die des Transfers so ein bisschen müde ist, und ich verfolge auch so Transfer-News nicht so wirklich. Also mich interessiert es dann, wenn der Verein, wenn es einen Medizincheck gibt und wenn es dann das Posting vom Verein gibt, so Spieler XY ist bei uns, dann hat man meine volle Aufmerksamkeit. Aber diese Leroy Sané-Sache, das ist ja schön für alle, die so sehr am Fußball hängen, dass sie unbedingt so ein, weiß nicht, so ein Dschungelcamp-Handlungsstrang brauchen. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht über den Sommer hinweg. Also ich habe mich auch anders amüsiert.
Ja, also wir haben uns auch damit sehr amüsiert, muss ich sagen. Angeblich wäre er ja der Königstransfer geworden, und dann wären alle Dominosteine gefallen. Ja, dann hätte sich alles von selbst sortiert. Am Ende wurde es jetzt Ivan Perisic zur Leihe.
Ja, die Frage ist, wie sehr man halt diese beiden Transfers wirklich in Kontext setzen sollte. Also wenn du es in direkten Kontext tust, dass du sagst, naja, eigentlich hätte Sané kommen sollen, es wurde dann Perisic, dann fällt es sehr leicht, da Witze drüber zu machen, weil bei aller Klasse, die ihn Ivan Perisic hat, ist er nicht so gut wie Leroy Sané und er ist vor allem nicht so jung und hat nicht dieselbe Zukunft vor sich. Wenn wir jetzt aber einfach nur sagen, der FC Bayern hat noch 3 wesentliche Baustellen. Die eine Baustelle sind die Außenspieler. Die zweite Baustelle ist vielleicht nochmal ein Ersatz für Robert Lewandowski auf einem höheren Niveau als Jan-Vita Arp. Und die dritte Baustelle ist das defensive Mittelfeld. Dann kann man sagen, naja, da hat man mit Ivan Perisic jetzt in der Breite schon jemanden dazugeholt, der einem da auch gleich helfen kann, der auch gleich in einem möglichen Champions League Achtelfinale oder Champions League Viertelfinale helfen könnte. Und insofern ist das kein schlechter Transfer. Im Vergleich zu einem möglichen Transfer von Leroy Sané wirkt er halt etwas arg viel kleiner. Aber so negativ würde ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht sehen.
Okay. Anderer Name, der immer noch so ein bisschen herumgeistert, Timo Werner.
Naja, geistert er denn wirklich noch herum?
Ich habe erst wieder gelesen, also dass er ja zumindest noch mit Leipzig in Verhandlung steht und die jetzt von ihm endlich mal wissen wollen, was ist denn? Willst du jetzt bei uns bleiben oder gehst du?
Ja, das kann ich verstehen, dass Sie das von ihm wissen wollen. Also ich sehe nach wie vor nicht, wie Timo Werner sportlich beim FC Bayern reinpasst. Das muss mir erstmal nochmal jemand erklären. Denn in der Mitte ist die Zentrale mit jemandem wie Lewandowski besetzt, der auch ein paar Fähigkeiten am Ball hat, vor allem in der Ballverteilung, die Timo Werner noch fehlen. Da sähe ich zum Beispiel Yusuf Paulsen vor Timo Werner, wenn wir jetzt mal bei Leipziger Stürmern bleiben. Und auf den Außenpositionen kann Timo Werner zwar spielen, hat er ja zum Beispiel bei der WM 2018 auch gemacht, also unter anderem ja im Spiel Deutschland gegen Schweden, aber da fehlt ihm halt dann schon ein bisschen die Nähe zum Tor, und er ist dann auch unbedingt nicht derjenige, der im Gegenpressing der aggressivste ist, um es mal so auszusprechen. Also ich habe von Anfang an nie verstanden, wo soll Timo Werner eigentlich so genau spielen, wenn der FC Bayern in dem System bleibt, in dem er seit 10 Jahren spielt. Und so scheint es ja auszusehen. Da sehe ich dann gar nicht so die sportliche Notwendigkeit. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, das ist jetzt aber nur meine ganz persönliche Theorie, dass deswegen sich in dieser Sache nichts tut, weil da eventuell der Berater, eventuell der Spieler einfach mal vorgeprescht ist und sinngemäß gesagt hat, naja, eigentlich würde ich schon gerne zu den Bayern. Und die Bayern halt das tun, was sie gerade am besten tun, nämlich so ein bisschen zweideutig oder uneindeutig kommunizieren, im Zweifel gar nicht, und ihn halt so ein bisschen hängen lassen.
Ja, okay. Dann wollen wir vielleicht mal auf die sportlichen Geschichten schauen beim FC Bayern. Es gab ja durchaus schon ein paar Spiele, zum einen den Supercup gegen Borussia Dortmund, den man verloren hat, 2-0, und das DFB-Pokalspiel gegen Energie Cottbus, wo man 3-1 gewonnen hat, aber gefühlt, wenn man sich so die ganzen Medien anschaute, waren die Bayern ganz lange hinten. Wie hast du es gesehen?
Ja, also den Supercup habe ich tatsächlich nicht so eng verfolgt. Ich gebe auch nicht so arg viel Wert auf diese Preseason-Ergebnisse, egal was mir da alle Leute erzählen wollen mit ersten Titel der Saison. Das Cottbuser Spiel habe ich mir dann schon etwas genauer angeguckt, und da finde ich, dass der FC Bayern im Rahmen seiner Möglichkeiten genau das gemacht hat, was er in so einem Spiel tun muss. Er hat Cottbus dominiert, er hat nichts nach hinten zugelassen, den Strafstoß würde ich da jetzt nicht mal gelten lassen in der 91. Minute. Er hat sich eine Reihe von Chancen erspielt, es waren jetzt auch nicht 15.000, aber es waren einige Chancen, er hat seine Tore gemacht. Ich fand, das war kein so schlechter Auftritt, und das ist vielleicht auch ein besonderer Maßstab, der da an den FC Bayern angelegt wird. Bei allen anderen Teams sagt man, naja, die müssen jetzt erstmal in die Saison kommen. Mhm. Bei Bayern, wenn sie nicht gleich einen Gegner mit 8:0 dominieren in der ersten Pokalrunde, dann wird gleich die Frage gestellt, ob da nicht schon wieder alles am Wanken ist. Gehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz mit. Ich finde, das war ein völlig solider Auftritt in Cottbus. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Und die wirkliche Nagelprobe wird jetzt aber halt dann kommen im Spiel gegen Hertha BSC.
Definitiv. Der erste Spieltag. Ganz kurz nochmal zum aktuellen Kader der Bayern. Wir wissen ja nicht, wer da eventuell noch dazu kommt oder vielleicht sogar auch noch geht. Ich weiß es nicht. Wenn man sich den Kader anguckt, Bundesliga, theoretisch Meisterschaft, sollte definitiv drin sein, auch wenn da inzwischen schon so einige Stimmen immer wieder mal sagen, ah, dieses Jahr aber nicht, beziehungsweise auch du dir nicht wünschst, dass es jetzt schon wieder so wäre. International, die Bayern natürlich eben immer mit dem Anspruch, den Triple zu holen, Champions League mit dem Kader, wo siehst du da die, ist da Endstation im Viertelfinale?
Ah ja, das kann man ja so nicht sagen, weil es hängt ja immer von vielen Dingen ab, nicht zuletzt von der Auslosung. Das haben wir ja im letzten Jahr gesehen, wenn du gleich Liverpool hast, dann wird es schwierig und hängt auch wesentlich von Verletzungen ab. Und da muss man halt zumindest sagen, auf Verletzungen ist der FC Bayern Stand heute noch nicht vorbereitet. Also da darf nicht viel passieren bei diesem kleinen Kader, dass man auch in der Champions League noch eine Chance haben will. Und die Chance hat man mit dem bestehenden Kader schon auch. Es gibt zwar andere Mannschaften, die sehen auf dem Papier deutlich stärker aus. Wenn wir aber mal ganz ehrlich zu uns sind, dann ist das eigentlich der Normalfall. Also es gab jetzt mal so 2-3 Jahre in den Guardiola-Jahren und natürlich mit Heinkes und davor auch dem Finale der Horn, wo man das Gefühl hatte, der FC Bayern ist auch personell an der Spitze Europas angekommen. Aber davon abgesehen war es schon immer so, dass die richtigen Weltspieler haben woanders gespielt. Deswegen finde ich auch da die Aufregung ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Der FC Bayern könnte selbst mit diesem Kader eine ziemlich gute Champions-League-Saison spielen. Es darf halt nicht viel passieren. Und die Frage muss er sich halt gefallen lassen, ob man da nicht so sehr ins Risiko geht, dass man den Kader noch so dünn hat, wobei sie da ja wahrscheinlich noch ein bisschen was investieren werden.
Wahrscheinlich. Kurze private Frage. Wie siehst du Niko Kovac als Champions-League-Sieger-Trainer? Siehst du ihn überhaupt als solches?
Ich kann es mir schon vorstellen. Niko Kovac hat halt das Problem, dass er in einen Verein kommt, in dem alle Verantwortlichen sagen, naja, wir können ja nicht mehr Spieler kaufen, weil sonst sitzen ja andere auf der Bank und wissen sie dann, was hier los ist. Also wenn ein Verein so einknickt vor den Egoismen seiner Spieler und auch so wenig dicke Haut hat, um es auszuhalten, wenn die dann tatsächlich erwartbaren Medienberichte auch kommen, dann zeigt es ja schon ganz gut, wo der FC Bayern inzwischen gelandet ist durch seinen ständigen Erfolg. Da gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die fühlt sich zu Recht oder zu Unrecht unantastbar. Und da kommst du als Trainer rein und das ist schwierig. Das haben wir bei Carlo Ancelotti gesehen und das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber als Niko Kovac, aber vor allem auch deshalb, weil Carlo Ancelotti schon viel, viel länger im Amt ist. Deswegen, ich kann mir Niko Kovac auch als Champions-League-Gewinner mit dem FC Bayern vorstellen. Er hat gewisse Schwächen in der Außendarstellung und hat nicht den besten Leumund. Ein bisschen wird es aber auch immer von außen reingetragen. Aber er hat halt vor allem das Problem, dass er zum FC Bayern kommt und es da bestimmt eine Reihe von 5 bis 8 Spielern gibt, die erstmal sagen, wer bist du denn? Ich weiß schon, was ich machen soll. Mach dich mal locker. Ich mache das so wie immer und wir werden doch auch immer Meister. Entspann dich mal. Und welcher Trainer kann da wirklich viel gestalten? Und jetzt hat er halt so langsam die Möglichkeit, mehr, ich sag einfach mal, Kovac-Spieler reinzubringen beim FC Bayern. Also es gibt schon welche. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Serge Gnabry, dass ein Corentin Tolisso, dass die anders auf Kovac hören als zum Beispiel ein Thomas Müller, ein Robert Lewandowski, als ein vielleicht auch sogar Manuel Neuer. Und jetzt kommen natürlich mehr solche Spieler. Ein Ivan Perisic ist jetzt erstmal ein, nennen wir ihn einfach mal so, Kovac-Spieler. Mhm. Und wenn da jetzt noch mehr kommen, dann kann er da auch jetzt seine eigene Mannschaft draus machen. Aber bisher hatte er schwer und ehrlich gesagt finde ich das auch nicht verwunderlich. Also ich finde eigentlich, so vieles ist sehr unlogisch beim FC Bayern. Deswegen ist es ja auch so lustig, von außen manchmal zuzugucken.
Definitiv, da möchte ich dir gerne
Aber ganz viele Dinge folgen eigentlich auch einer inneren Logik, die man irgendwie nur nicht sehen möchte. Weiß nicht.
Ja, also vielleicht warten wir einfach ab, bis der Führungswechsel vollzogen ist. Na, und dann schauen wir mal auf den neuen FC Bayern München und gucken mal, was der so kann. Schauen wir mal auf die Hertha. Hertha BSC jetzt auch. Pal Dardai ist Geschichte. Ja, Ante Čović jetzt der Cheftrainer bei der Hertha. Und ein ganz wichtiger Neuzugang ist zu vermelden, Lars Windhorst. Finanzinvestor. 125 Millionen hat er in den Verein gegeben, hat, glaube ich, so um die 37% an Anteilen damit erworben. Ja, was kann die Hertha damit machen, wenn sie es richtig anstellt, beziehungsweise tut es ihr gut?
Naja gut, das ist natürlich ohne genaue Kenntnis der Zahlen schwierig zu bewerten. Es ist auf jeden Fall so, dass Michael Preetz mehr Druck verspüren wird in dieser Saison. Das war schon vorher klar, ohne den Windhorst-Zugang, würde ich es jetzt fast mal nennen, nämlich mit der Entscheidung, Pardardai zu entlassen und mit Ante Čović im Grunde von außen betrachtet nochmal dieselbe Lösung wie mit Pardardai damals jetzt ein paar Jahre später nochmal durchzuziehen. Ist natürlich ein bisschen vereinfacht, alles klar. Aber jetzt auch mit dieser Lars Windhorst-Geschichte, natürlich, also 100 Millionen allein werden dich nie dauerhaft irgendwo hinheben. Das funktioniert einfach nie. Dafür sind auch heutzutage 100 Millionen zu wenig, muss man sagen. Ja. Aber es schürt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und es gibt dir auch ein paar Möglichkeiten. Nämlich die Möglichkeit, einen Kader zum Beispiel zusammenzuhalten, der aus sehr, sehr vielen sehr talentierten Spielern besteht. Und genau das hat man ja mit Ausnahme von Valentino Lazaro auch geschafft. Und das finde ich durchaus bemerkenswert, dass Hertha BSC, die ein unglaublich junges Team haben und ein unglaublich edles Team im Sinne von, was für Wachstumsmöglichkeiten da drin sind bei jedem einzelnen Spieler, dass die ihr Team so zusammenhalten konnten, das hängt halt wahrscheinlich auch damit solchen Investitionen zusammen und vielleicht geht es eher darum. Und es wird halt die Erwartungshaltung an Hertha jetzt eine höhere sein und das muss ja auch nicht schlimm sein.
Ja, du hast schon angesprochen, der Kader an sich oder zumindest der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Dazu ist Ante Čović auch jemand, der natürlich auch schon jahrelang in dem Verein ist. Also eigentlich ändert sich nicht viel.
Ja, beziehungsweise spielerisch soll sich ja schon einiges verändern. Das ist ja auch letztlich der Grund gewesen, warum man sich von Pardardai getrennt hat. Da kam so eine Gemengelage an Gründen zusammen. Aber ich würde mal behaupten, der darunterliegende Hauptgrund war, dass die Art und Weise, wie Hertha BSC Fußball gespielt hat, nicht offensiv genug war, nicht attraktiv genug war für das, was man eben an Potenzial im Kader hat. Und das soll sich mit Čović jetzt schon verändern. Da versucht er auch wesentlich direkter und schneller von hinten rausspielen zu lassen. Das Spielaufbau soll viel mehr jetzt über die Mitte erfolgen, als über die Außenverteidiger. Also unter Dardai hatte man ja noch ganz häufig diesen Pass Innenverteidiger zu Innenverteidiger, Innenverteidiger zu Außenverteidiger, Außenverteidiger wieder zum Innenverteidiger und so weiter und so fort. Das soll jetzt ein bisschen direkter werden und passt halt auch super zum Kader, weil wenn ich mir da gerade mal die Zentrale angucke, mit eben einem Arne Meyer, mit einem Grujic, mit einem Darida, mit einem Duda, mit einem Löwen jetzt noch neu noch mit dazugekommen und, dann sehe ich halt gerade in der Zentrale eine solche Qualität, dass das auch wirklich sehr gut passen könnte mit so einer leichten Anpassung des Spiels.
Damit würdest du aber auch sagen, man kann damit durchaus rechnen, dass Hertha jetzt nach dem 11. Platz in der letzten Saison jetzt durchaus im oberen Mittelfeld anzusiedeln ist oder vielleicht sogar Europa schon angreift?
Also alles andere würde mich sehr überraschen und würde dann auch nicht zu den eigenen Ansprüchen passen. Also Hertha muss jetzt kommen. Ich fand, dass letzte Saison Hertha BSC schon in der Lage war, wo Dardai hätte liefern müssen mit diesem Kader. Und mit liefern meine ich jetzt nicht, man muss international spielen, aber man muss um die internationalen Plätze mitspielen. Und ob du dann irgendwie auf Platz 8, 9, 10 oder 7 rauskommst, das hängt halt dann an einzelnen Spielergebnissen, haben wir ja in der letzten Saison auch gesehen. Aber Hertha hätte damit in der Verlosung sein müssen. Und das waren sie nicht. Und das sollten sie in dieser Saison sein. Alles andere wäre eine große Enttäuschung.
Okay. Dann schauen wir auf das Spiel. Was erwartest du von dem Spiel? Eigentlich, wenn man jetzt so aufs Papier schaut, Bayern gegen Hertha, gut, die Bayern spielen zu Hause, sie gewinnen das Ding, ganz klar.
Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also klar, in der Theorie funktioniert dieses Spiel so. Natürlich wird Bayern den Ball haben. Das ist allerdings jetzt schon eine Aufgabe gegen Hertha, weil das kommt Hertha durchaus entgegen, auswärts anzutreten gegen einen Gegner, der weit aufrücken muss, der vielleicht auch die ein oder anderen Schwachstellen entblößen wird. Also Bayern hatte jetzt in der Vorbereitung und in den meisten Spielen in einem 4-3-3 gespielt mit einem Sechser, mit Thiago. Und das ist genau das System, mit dem sie in der letzten Saison diese ganzen Kontertore gefangen haben, bis sie dann umgestellt haben auf ein 4-2-3-1, wo dann eben neben Thiago noch ein zweiter Sechser, nämlich meistens Martinez, gespielt hat. Bayern geht jetzt wieder mit dem 4-3-3 in die Saison und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es da einige Umschaltsituationen geben wird, die Hertha gut ausspielen kann und dann lass die mal das 1-0 machen. Dann, also ich sehe, Hertha hat da wirklich gute Chancen, Hertha hat absolut nichts zu verlieren, wenn sie jetzt nicht irgendwie 0-7 untergehen, dann wird da niemand sagen, das war jetzt ein schlechter Auftritt. Das könnte echt, also das ist ein spannenderes Eröffnungsspiel, als viele in den letzten Jahren waren, glaube ich.
Okay, wie du dir vielleicht denken kannst, möchte ich natürlich einen Ergebnistipp von dir.
Oh je, tippen. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Jetzt habe ich die ganze Zeit Hertha gelobt und werde auf Bayern tippen. Da bin ich halt knallhart. Also Hertha wird definitiv ein Tor schießen. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann wird das wahrscheinlich ein 3-1 hinten raus. Irgendwie macht Bayern dann noch ein Tor. Ein Tor fällt nach dem Standard und irgendwie kriegen sie noch, ja, wahrscheinlich haben wir noch irgendeine VAR-Szene und dann gibt es noch einen Strafstoß. Dann haben wir wieder gleich was zu diskutieren. Ich würde jetzt tippen 3-1 Bayern, aber ich finde, das kann ich jetzt gleich mal vorausschicken, es ist ein sehr, sehr schwierig zu tippender Spieltag. Das ist sehr offen in ganz vielen Partien.
Definitiv. Dazu ist noch der erste Spieltag, ne? Da ist dann sowieso immer. Ja,
genau.
Man weiß sowieso nicht, was auf einen zukommt. Um nicht das Gleiche zu tippen, tippe ich mal auf ein 2-1 der Bayern. Ich bedanke mich erstmal für dich. Ich fand, es war ein guter Start mit der ersten Partie. Wir kommen gleich zurück, dann mit der zweiten Partie des ersten Spieltages hier im Bulli Special auf meinsportpodcast.de. Bei mir ist Max Ost vom Rasenfunk und wir sind gleich zurück mit Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.